SWR 2 aktuell.
Mit Christian Rönspieß und diesen Themen bis 12:30. Das Infektionsschutzgesetz kann wie geplant in Kraft treten. Heute hat auch der Bundesrat zugestimmt. Warum die CDU-Ministerpräsidenten dann doch nicht blockiert haben, erklärt uns gleich unser Hauptstadtkorrespondent. Es geht nicht mehr ohne. Österreich geht in den Lockdown für alle. Wir berichten, warum die Regierung in Wien jetzt die Notbremse zieht. Und alle schauen nach Belarus. Währenddessen verschärft sich die Lage in der Ostukraine. Wir berichten von dort. Schönen guten Tag. Mit der Mehrheit von SPD, Grünen und FDP ist die Neufassung des Infektionsschutzgesetzes gestern vom Bundestag beschlossen worden. Das Gesetz ist aber zustimmungspflichtig im Bundesrat. Da sah es gestern noch so aus, als könnte es spannend werden, ob es auch in der Länderkammer eine Mehrheit gibt. Die CDU hatte im Bundestag dagegen gestimmt und zumindest damit gedroht, das neue Infektionsschutzgesetz im Bundesrat zu blockieren. Jörg Welscherholt im Hauptstadtstudio in Berlin. Ganz so spannend war es ja dann aber doch nicht.
Nein, weil die Ministerpräsidenten der Union vorher schon klar gemacht haben, dass sie zustimmen werden. Diese Signale gab es gestern Abend schon. Und die Ministerpräsidentenkonferenz gestern war wohl ausschlaggebend dafür. Erst einmal inhaltlich, denn gerade die Ministerpräsidenten von CDU, CSU sind damit besänftigt worden, dass der wahrscheinlich künftige Kanzler Olaf Scholz ihnen zugesichert hat, dass man sich am 9. Dezember wieder trifft, um alle Beschlüsse auf den Prüfstand zu stellen. Außerdem ist ja vereinbart, dass es eine Fristverlängerung bis zum 15. Dezember gibt. Bis dahin könnten die Länder noch die drastischen Maßnahmen beschließen, die in dem neuen Gesetz nicht mehr vorgesehen sind. Und die würden dann auch weiterhin gelten können. Und atmosphärisch hat die MPK, also die Ministerpräsidentenkonferenz, auch einiges entschärft. Alle Ministerpräsidenten haben heute im Bundesrat ausdrücklich gelobt, wie konstruktiv man grundsätzlich und auch gestern in diesem Gremium miteinander umgehe. Denn bis zur MPK gestern waren die Ministerpräsidenten der Union doch sehr irritiert darüber, wie die neue Bundestagsmehrheit mit ihnen umgeht. Die müssen sich an die neuen Mehrheitsverhältnisse im Bund nach 16 Jahren einfach erstmal gewöhnen.
Das heißt, die vermutliche zukünftige Regierungskoalition kann da ihren ersten politischen Sieg verbuchen.
Unter dem Strich schon, auch wenn sich jetzt alle Beteiligten sehr bemühen, Begriffe wie Sieg und Niederlage zu vermeiden. Die Ministerpräsidenten von Union und SPD haben heute im Bundesrat versucht, ihre gemeinsame Verantwortung rauszustellen. Und das ist ja auch wichtig, um die Spaltung nicht noch zu vertiefen, die Corona ja in der Bevölkerung leider ohnehin schon verursacht hat. Und ich glaube, dass der zukünftige Kanzler Scholz auch gelernt haben dürfte, was Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier heute noch mal sehr deutlich gemacht hat. Der Stil des Umgangs ist wichtig. Bouffier hat gesagt, die neue Mehrheit aus SPD, Grünen und FDP wäre sehr breitbeinig dahergekommen mit einer Basta-Politik, ohne auf den Rat der erfahrenen Ministerpräsidenten zu bauen, die ja wirklich knapp 2 Jahre Erfahrung im Umgang mit Corona schon haben.
Ja, aber Sie haben es angedeutet, inzwischen sieht es ja sehr nach Entspannung aus. Die Zustimmung im Bundesrat für das neue Infektionsschutzgesetz war ja einstimmig. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Wir hatten gestern ja auch die Konferenz der Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin. Sie haben sie auch schon angesprochen. Es gibt schon die Ersten, die schärfere Maßnahmen planen. Und es ging auch um eine Impfpflicht für Pflegekräfte. Wie soll der Weg dahin aussehen?
Erstmal ist es so, wer in seinem Bundesland weiter verschärfen möchte, der kann das tun bis zum 25. November, also nächsten Donnerstag sowieso, weil da der Rechtsrahmen der epidemischen Notlage ja noch gilt. Dann gibt es die gerade erwähnte Fristverlängerung bis Mitte Dezember und ich bin sicher, dass man sich auf der nächsten Ministerpräsidentenkonferenz am 9. Dezember verständigen wird, wenn sich wirklich herausstellt, die Lage wird noch schlimmer und wir brauchen noch mehr. Dazu würde dann auch gehören, dass man über die Impfpflicht in den Pflegeheimen noch mal redet. Jetzt ist ja erst einmal die Testpflicht dort festgeschrieben und beschlossen. Und davon verspricht man sich ja, dass kein infektiöser Pfleger, Betreuer oder Angehöriger mehr einen Heimbewohner anstecken kann.
Vielen Dank, Jörg Welscherholt im Hauptstadtstudio in Berlin. Die Corona-Inzidenz steigt auch heute. Die Zahl der Corona-Patienten in den Krankenhäusern steigt Auch die Zahl der Toten im Zusammenhang mit Covid-19 liegt inzwischen in Deutschland jeden Tag stabil über 200. Grund genug für Bundesgesundheitsminister Spahn und den Chef des Robert-Koch-Instituts Wieler, bei ihrer Pressekonferenz nochmal auf die Dramatik der Lage hinzuweisen. Einzelheiten von Anita Fünffinger aus Berlin.
Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat noch einmal auf die Uhr gesehen. Es ist 10:50, sagt der stellvertretende CDU-Chef. Die Dynamik der Corona-Infektionen sei ungebrochen.
Und auch wenn wir sehen, dass die Lage in Deutschland unterschiedlich ist, dass es in den unterschiedlichen Regionen, wenn Sie nach Schleswig-Holstein schauen oder nach Bayern, noch unterschiedlich im Infektionsgeschehen der Belastung der Krankenhäuser ist, ist doch genauso klar, wir sind in einer nationalen Notlage, die auch eine gemeinsame nationale Kraftanstrengung braucht.
Warum? Das schildert RKI-Chef Lothar Wieler mit den Worten: Die Todesfälle steigen auf 200 bis 300 am Tag. Wir sind an einem Punkt angelangt, an dem wir viel Leid gar nicht mehr verhindern können.
Wir haben in Deutschland zurzeit 110 Landkreise mit einer 7-Tages-Inzidenz ab 500. Das sind inzwischen über ein Viertel aller Landkreise. Wir haben inzwischen auch 12 Landkreise mit einer Inzidenz von über 1000. Es gibt zurzeit geschätzt mehr als 500.000 aktive Covid-19-Fälle in unserem Land. Das sind so viele wie noch nie. Und bei Kindern im Alter von 5 bis 14, da liegt die Inzidenz bei über 700. Die Zahl der Schulausbrüche steigt ebenfalls. Es geht hier schon lange nicht mehr um einzelne Ausbruchsgeschehen. Ganz Deutschland ist ein einziger großer Ausbruch. Das ist eine nationale Notlage. Wir müssen jetzt die Notbremse ziehen.
Konkret fordert Wieler: Kontakte reduzieren, Treffen in engen Räumen vermeiden, Bars schließen. Wieler mahnt außerdem, wenn die 2G-Regel, also geimpft und genesen, nicht konsequent umgesetzt werde, sprich ordentlich kontrolliert, sei sie wirkungslos. Am Morgen hatte ein Bündnis aus Klinikärzten, Krankenhausgesellschaft und Ärzteverbänden eindringlich fürs Impfen geworben. Ein höheres Tempo bei den Auffrischungsimpfungen sei dringend nötig. Man dürfe aber nicht nur aufs Boostern schauen, sondern die Ungeimpften nicht aus dem Blick verlieren. Gleichzeitig sei es wichtig, die Reihenfolge zu beachten. Es solle nicht jeder am Montag ins Impfzentrum rennen. Vorrang sollten weiterhin ältere und gefährdete Menschen haben.
Die Pandemielage in Deutschland verschärft sich also weiter. Auch wenn wir heute keinen Höchstwert der absoluten Zahlen haben, den hatten wir gestern mit mehr als 65.000 Neuinfektionen. Heute sind es gut 52.000. Die Inzidenz steigt aber auf 340 heute. Die Hospitalisierungsrate, die soll in Zukunft die Richtschnur sein für Maßnahmen. Und da könnte noch einiges auf uns zukommen, gerade hier im Süden. Die Unikliniken Freiburg und Ulm gehen davon aus, dass schon bis Ende nächster Woche in Baden-Württemberg mehr als 750 Intensivbetten, vielleicht sogar 1000 für Covid-19-Patienten gebraucht werden könnten. Stand heute liegen auf den Intensivstationen in Baden-Württemberg etwa 440 Corona-Patienten. Bis in einer Woche könnten es also doppelt so viele sein. Angesichts dieser Lage hat das Land Baden-Württemberg die Kliniken jetzt angewiesen, 40% der Intensivbetten für Covid-Patienten freizuhalten. Bisher war das eine Bitte, an die sich aber wohl einige Krankenhäuser nicht gehalten hätten. Deshalb jetzt die Anweisung aus dem Gesundheitsministerium. Verbunden mit der Zusage, dass die Kosten erstattet werden, wenn die Betten leer stehen. Darüber spreche ich mit Jan-Steffen Jürgensen. Er ist Vorstandsvorsitzender und ärztlicher Direktor des Klinikums Stuttgart. 40% der Intensivbetten auf jeden Fall für Covid-Patienten. Können Sie das in Ihrer Klinik kurzfristig umsetzen? Das ist ja jetzt eine Anweisung.
Ja, das ist eine Anweisung, die nicht überraschend kommt und die absehbar war. Und ähnliche Konstellationen hatten wir in den frühen Wellen auch schon. Wir haben natürlich Stufenmodelle, auch jetzt schon eine hohe Last zu tragen, sind vorbereitet, tagen mehrfach in der Woche, teilweise mehrfach am Tag in den Pandemiestäben. Das kann man machen, allerdings nicht ohne Einschränkungen an anderer Stelle. Sozusagen die Decke ist zu kurz, an welchem Ende auch immer Sie ziehen, irgendwas bleibt unbedeckt.
Wie sieht es aktuell auf Ihrer Intensivstation aus? Wie viele Covid-Patienten?
Wir haben zurzeit 14 beatmete Patienten im Highcare-Bereich, teils auch noch mit ECMO-Therapie kritisch krank. Und wir haben in Summe 66 Patienten im Haus, also 52 weitere, die überwiegend Intermediate Care brauchen, also Monitor sind mit etwas Sauerstoffinsufflation über Nasensonden und aufmerksamer Beobachtung und Betreuung, aber eben nicht im High-Care-Bereich. In Summe 66 Patienten und die Intensivstationen sind gut gefordert bereits wieder.
Sie haben das schon angedeutet, das hat auch Auswirkungen. Was bedeutet dieses Blocken von 40% der Intensivbetten für Covid-Fälle für andere Patienten? Müssen Sie schon Operationen verschieben oder Intensivpatienten abweisen oder umverlegen?
Das machen wir seit 2 Wochen und können das unterschiedlich abstufen. Also derzeit sind wir bei, vor kurzem waren es 80% des regulären OP-Betriebs. Heute würde ich sagen bei 70, da können wir auch noch stärker auf die Bremse treten. Etwa 80% unserer Operationen sind geplante Eingriffe, 20% Notfälle. Und davon machen wir 50.000 OPs im Jahr. Das heißt, das ist ein mächtiger Hebel, planbare Operationen aufzuschieben. Die meisten davon brauchen keine Intensivbetreuung, ein Teil absehbar, aber doch eine intensivmedizinische Nachbeobachtung. Wenn man so etwas verschiebt, was nicht beliebig lang geht, dann schafft man eben auch Valenzen auf den Intensivstationen und etwas Luft zum Atmen zulasten derer, die da auf die OP gehofft haben. Alle Notfälle werden aber noch versorgt, das will ich auch noch mal betonen. Also wenn Sie jetzt einen Autounfall haben, Schlaganfall, Herzinfarkt, dann sind Sie unverändert sicher.
Sie haben vermutlich auch Kontakt mit Kollegen in anderen Kliniken. Wie ist die Lage dort?
Sehr unterschiedlich. Ich hatte vorgestern Abend mit dem Chef des Klinikums Karlsruhe gesprochen. Da gab es keine freien Betten. Durchaus der Blick schon über die Landesgrenzen, was Abverlegung und Verschiebung angeht. Ludwigsburg sehr angespannt. Also das Bild ähnelt sich mit unterschiedlichen Abstufungen. Und wir haben natürlich Cluster und Abstimmung auch der Leitstellen, die jetzt ein Zuweisungsrecht auch bekommen, Patienten eben einzelnen Häusern zu vermitteln oder ich hätte fast gesagt aufzunötigen. Das heißt, die Wahl, wen nehme ich an, wen nehme ich nicht an, das ist deutlich abgeschwächt, zu Recht sozusagen, sodass die zirkulierenden Notärzte, die teils händeringend dann ein aufnehmendes Haus suchen, etwas entlastet werden. Also angespannte Situation im ganzen Land, würde ich sagen.
Womit rechnen Sie für die nächsten Wochen?
Die Prognosen waren in der Vergangenheit relativ verlässlich. Wir sehen diese Modelle, auch das, was vor 1-2 Monaten vorhergesagt wurde, ist in den Szenarien jetzt eingetreten. Insofern ist das eine ganz ungute Entwicklung mit Ansage und sehenden Auges. Es ist ziemlich klar, dass die Vorhersagen so in etwa eintreten werden. Mindestens für die nächsten 2 Wochen sind sie sicher und robust. Der RKI-Chef Wieler hat das vorgerechnet. Ungefähr 0,8% aller Neuinfizierten sehen wir in etwa 2 Wochen auf den Intensivstationen. Das heißt, mit den von Ihnen eingangs zitierten Inzidenzen wird das nicht abebben und da sicher keine Trendumkehr zu erwarten sein, egal wie die Impfbereitschaft jetzt steigt und wie die Maßnahmen greifen. Das bleibt natürlich trotzdem sinnvoll, aber die Früchte werden wir erst mit Verzögerung ernten.
Wenn wir uns die aktuelle Situation in den Krankenhäusern anschauen, und welche Rolle spielt die Tatsache, dass in den letzten Monaten dann doch viele Intensivbetten abgebaut wurden?
Das sehe ich gar nicht so. Wenn wir das DIVI-Register als eine der Errungenschaften der Pandemie, das eine tagesaktuelle Transparenz da ist, also 10.15 Uhr wurde beispielsweise jetzt ein Fall weniger, 438 gemeldet für Baden-Württemberg, also im Vergleich zu gestern zumindest kein weiterer Anstieg. Wir haben eine Notfallreservekapazität aufgebaut. Die beträgt in Deutschland ungefähr 10.000, ich will nicht sagen Betten, aber Geräte, Monitore und technische Beatmungsmöglichkeiten für den Worst Case, um Verhältnisse wie in Bergamo zu vermeiden. Und wir haben einen tagesaktuellen Ausweis der betreibbaren Betten. Die sind nicht krankenhausplanerisch abgebaut, sondern die Meldung der Häuser tagesaktuell, wie viel kann ich seriös betreiben, hängt dann am schwächsten Glied oder am Nadelöhr. Und das ist die qualifizierte Intensivpflege sozusagen. Das heißt, es ist keine bewusste Entscheidung zum Abbau. Den sehe ich eigentlich auch nicht, sondern ein nicht gelungener Aufbau sozusagen in diesem Bereich.
Sagt Jan Steffen Jürgensen, Er ist Vorstandsvorsitzender und ärztlicher Direktor des Klinikums Stuttgart. Das Gespräch haben wir vor etwa einer Stunde aufgezeichnet. Die baden-württembergische Landesregierung hat die Krankenhäuser angewiesen, 40% der Intensivbetten für Corona-Patienten freizuhalten. Eine der Aussagen von RKI-Chef Wieler bei der Pressekonferenz über die Corona-Lage in Deutschland war, 2G reicht nicht. Wir sollten auch alle unsere Kontakte auf das Nötigste reduzieren. Einen flächendeckenden Lockdown schließt die Bundesregierung noch aus. Österreich macht den Schritt. Ab Montag gilt dort ein Lockdown. Für alle, egal ob geimpft oder genesen oder eben nicht. Das hat Bundeskanzler Schallenberg am Vormittag angekündigt. Und es soll auch eine Impfpflicht geben. Aus Wien, Clemens Fehrenkotte.
Wir müssen den Realitäten ins Auge schauen, sagte Bundeskanzler Alexander Schallenberg mit Blick auf die zu niedrige Impfquote und die dramatische Lage in den Krankenhäusern. Bislang hätte man geglaubt, dass es keinen bundesweiten Lockdown auch für Geimpfte geben dürfe und die bisherigen Maßnahmen ausreichen würden. Schallenberg weiter.
Lange, vielleicht zu lange, bin ich und auch andere davon ausgegangen, dass es möglich sein muss, Menschen in Österreich zu überzeugen. Zu überzeugen, dass sie sich freiwillig impfen lassen. Zu überzeugen, dass sie dies zu ihrem eigenen Schutz, zum Schutz ihrer Mitmenschen, ihrer Liebenden, ihrer Freunde und ihrer Arbeitskollegen tun.
Schallenberg, der zu Beginn dieser Woche noch strikt einen generellen Lockdown abgelehnt hatte, machte für die vergleichsweise niedrige Impfquote in Österreich von derzeit knapp 64% unter anderem die innenpolitischen Kräfte verantwortlich, die gegen die Impfungen eintreten. Ohne die rechtspopulistische FPÖ beim Namen zu nennen, sagte der Bundeskanzler.
Wir haben zu viele politische Kräfte auch in diesem Land, die ganz vehement und massiv und öffentlich dagegen ankämpfen. Das ist verantwortungslos. Das ist eigentlich ein Attentat auf unser Gesundheitssystem. Und aufgestachelt von diesen radikalen Impfgegnern, von fadenscheinigen Fake News, haben sich leider zu viele unter uns nicht impfen lassen.
Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein von den Grünen entschuldigte sich für das von der Öffentlichkeit und Medien in Österreich als Kommunikationswirrwarr empfundene Erscheinungsbild der Bundesregierung. Da sei man, Zitat, an mancher Stelle hinter unserem Anspruch zurückgeblieben. Mückstein zählte auf, was der Lockdown ab nächsten Montag in Österreich umfasst.
Ganztägige Ausgangsbeschränkungen für alle Personen in Österreich. Schulen und Kindergärten bleiben grundsätzlich geöffnet. Ausnahmegründe zum Verlassen der Wohnung sind die bereits bekannten. Abwendung von Gefahren, Leben und Eigentum, Deckung der notwendigen Grundbedürfnisse, berufliche Zwecke und Ausbildungszwecke, Aufenthalt im Freien zur körperlichen und psychischen Erholung und für unaufschiebbare behördliche oder gerichtliche Wege.
Wo immer es möglich sei, sollte auf Homeoffice umgestellt werden. In allen geschlossenen Räumen gelte ab Montag die FFP2-Maskenpflicht, sagte Mückstein. Österreichs Intensivmediziner begrüßten in einer ersten Stellungnahme den landesweiten Lockdown. Es sei wirklich höchste Zeit, Zitat, für eine Vollbremsung, aber sie komme zu spät.
Der Bericht aus Wien von Clemens Fehrenkotte. Und so viel mal zum Thema Corona, zumindest für jetzt. Alle schauen gerade auf das Flüchtlingsdrama an der Grenze zwischen Polen und Belarus. In dessen Schatten spitzt sich der Ostukraine-Konflikt weiter zu. Es wird nicht nur wieder mehr geschossen, Truppen formieren sich neu. Auch die Arbeit der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, OSZE, die als Vermittler und Beobachter aktiv ist, die wird zunehmend erschwert. Im Oktober waren OSZE-Beobachter unter anderem daran gehindert worden, ihre Unterkünfte zu verlassen. Russland hat zudem eine Vereinbarung über eine OSZE-Mission an seiner Grenze zu den besetzten Gebieten auslaufen lassen. Der Konflikt in der Ostukraine ist in der internationalen Politik heute gleich zweimal Thema. Beim Gespräch von Bundeskanzlerin Merkel mit NATO-Generalsekretär Stoltenberg in Berlin. Und in Moskau trifft der russische Außenminister Lavrov seine Kollegin Linde aus Schweden. Die ist gleichzeitig Vorsitzende der OSZE. Über die Lage in der Ostukraine berichtet unsere Korrespondentin Christina Nagel.
Der Krieg ist zurück in Muratowo, einem Dorf in der Region Luhansk. Die Frontlinie verläuft eigentlich 20 Kilometer entfernt, jetzt aber gibt es auch hier Artilleriebeschuss. Eine Werkstatt, das zeigen Aufnahmen des ukrainischen Senders, Fünfter Kanal, wurde von Granaten getroffen. Eine schlug in der Nähe der Schule ein. Für Mütter wie Natalia ein Schock. Ich habe 3 Kinder, ich konnte sie kaum beruhigen. Was sollen wir tun? Sollen wir sie nicht mehr in die Schule lassen? 7 Jahre lang dauert das alles schon. Unsere Kinder hatten keine Kindheit. Muratova ist längst kein Einzelfall mehr. Auf beiden Seiten der Kontaktlinie weiten sich die Kampfhandlungen wieder aus, stehen Häuser, Schulen und Kliniken unter Beschuss. Der tägliche Lagebericht der OSZE-Beobachter lässt das Ausmaß erahnen. Über 600 Verletzungen des Waffenstillstandes, der offiziell noch gilt, wurden allein gestern registriert. Haubitzen, Panzer und Panzerabwehrsysteme wurden in Bereichen gesichtet, in denen sie nicht sein dürften. Und das ist nur der Teil, den die rund 400 Beobachter zu sehen bekommen, denn ungeachtet ihres Mandats wurde ihre Bewegungsfreiheit zuletzt immer häufiger eingeschränkt. An Transparenz scheint keiner Seite mehr gelegen. Anfang Oktober ließ Russland zudem eine OSZE-Beobachtermission an 2 russischen Grenzübergängen auslaufen. Hier war dokumentiert worden, wie viele Uniformierte und Lkw-Konvois die Grenze in Richtung der selbsternannten Volksrepubliken überquerten. Für viele Spekulationen sorgen auch die jüngsten Truppenbewegungen auf der russischen Seite entlang der ukrainischen Grenze. Einerseits sagt der ukrainische Politologe Volodymyr Fisenko, seien solche Truppenkonzentrationen ein bekanntes Phänomen, das nach großen Militärmanövern in Russland im Frühjahr und im Herbst zu beobachten sei. Quasi eine periodische Saisonerscheinung. Aber trotzdem müssen wir das genau beobachten. Es ist eine Möglichkeit, Druck auszuüben auf uns und auf den Westen. Der Aufmarsch sorgt für Verunsicherung und für einen noch schärferen Ton auf der politischen Ebene. Kiew hat bereits angekündigt, weitere Waffen kaufen zu wollen. Die NATO warnt vor aggressiven Handlungen und Präsident Putin mahnt, die roten Linien Russlands ernst zu nehmen. Unsere westlichen Partner verschärfen die Lage, indem sie Kiew mit tödlichen modernen Waffen versorgen, provokante Militärmanöver im Schwarzen Meer durchführen und nicht nur da, sondern auch in anderen grenznahen Regionen. Den Drohungen und gegenseitigen Anschuldigungen auf diplomatischer Ebene etwas entgegenzusetzen, ist zunehmend schwerer geworden, auch weil viele Kontakte abgebrochen wurden. Dass das russische Außenministerium nun auch noch vertrauliche Korrespondenz mit dem deutschen und dem französischen Außenminister veröffentlicht hat, dürfte einen neuen Anlauf, die Lage in der Ostukraine wieder zu beruhigen, weiter erschweren. Auch die OSZE-Vertreter, die im Rahmen einer Kontaktgruppe zwischen der Ukraine und den selbsternannten Volksrepubliken vermitteln, kommen seit Monaten nicht mehr richtig voran. Ihnen bleibt nur der altbekannte Appell, dass endlich Schluss sein müsse mit den gegenseitigen Schuldzuweisungen und konstruktiv an Lösungen gearbeitet werden müsse.
Christina Nagel über die schwierige Situation rund um den Ostukraine-Konflikt. Wir kommen zurück nach Deutschland und schauen auf die Wirtschaft. Beim Autozulieferer Bosch, da brodelt es. Unter anderem am Standort Bühl droht ein Stellenabbau. Die Werke in München und Arnstadt könnten sogar geschlossen werden. Darum hat die Gewerkschaft IG Metall zusammen mit den Betriebsräten für heute zu Protesten aufgerufen, zu einem Bosch-Solidaritätstag. Dementsprechend sind auch von den anderen Standorten bundesweit Beschäftigte angereist, um die betroffenen Kolleginnen und Kollegen zu unterstützen. Vor rund einer Stunde ging's los. Laura Koppenhöfer aus der SWR-Wirtschaftsredaktion. Der Umbau der Autobranche betrifft natürlich auch die Zulieferer. Ist das auch der Grund für den geplanten Stellenabbau bei Bosch?
Offiziell, also aus Sicht des Bosch-Managements auf jeden Fall. Der stufenweise Abschied vom Verbrennermotor sei schuld. Außerdem die Dieselkrise. Beides lässt sich ja gut als Zwang von außen darstellen, auf den man jetzt eben reagieren müsse. Und genau hier unterscheiden sich die Darstellungen auf Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite wirklich erheblich, sowohl was den konkreten Abbau als auch was Hintergründe und Verantwortlichkeiten angeht. Also erstmal zu den Zahlen. Laut Bosch sollen am Standort Bühl in den kommenden Jahren rund 700 von insgesamt 4000 Vollzeitstellen abgebaut werden. Die Hälfte davon soll demnach nach Osteuropa gehen, die andere Hälfte sozialverträglich abgebaut werden, also durch Vorruhestand oder Bereichswechsel zum Beispiel. Laut Gewerkschaft geht es aber um deutlich mehr Stellen, nämlich rund 1000, die alle ins Ausland ausgelagert werden sollen. Und dann zu den Gründen. Bosch nennt, wie gesagt, die Transformation zum E-Antrieb. Die Betriebsräte halten das aber für einen Vorwand. Der Vorsitzende am Standort Bühl, Klaus Lorenz, meint sogar, der Abbau habe wörtlich gar nichts mit der Transformation zu tun. Und selbst unter denen, die diesen Transformationszwang als Argument gelten lassen, werfen viele dem Management vor, den schon lang absehbaren Umbau verschlafen und der Konkurrenz in Asien überlassen zu haben. Die Beschäftigten an allen Standorten sind also sehr sauer.
Warum trifft es gerade den Standort Bühl so heftig?
Also genau die Frage stellen Gewerkschaft und Betriebsrat eben auch, denn im Werk Bühl werden vor allem Kleinmotoren hergestellt, die gar nicht für den eigentlichen Antrieb verwendet werden, sondern für Fensterheber oder Scheibenwischer. Und hier weist der Betriebsrat, wie ich finde, zu Recht darauf hin, dass diese Teile ja auch in E-Autos verbaut werden. Das heißt so der Vorwurf, diese Kleinmotoren wird Bosch weiterbauen, aber eben nicht mehr in Bühl.
Bosch selbst ist nicht an der Börse notiert. Darum spielt das dort heute keine Rolle, oder?
Nee, da staunt man dafür über weiter Rekordgewinne. Offen die Frage, wie lang das so bleiben kann bei der Corona-Lage. Zurzeit steht der DAX bei 16.217 Punkten.
Vielen Dank, Laura Koppenhöfer aus der SWR Wirtschaftsredaktion.